Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Februar 1992.
Drei Stück an der Zahl sitzen jetzt hier im Studio. Herzlich willkommen zum Info. Ja, nach dieser Vorlage, gerade eben noch vom Musikmagazin, kann ich mir fast die Begrüßung ersparen. Wir sind heute mal wieder eine ganze Reihe Leute. Wir haben auch eine ganze Reihe Themen, wenngleich insgesamt vielleicht ein bisschen kurz, sodass wir noch eine Musik zwischenrein spielen. Das werdet ihr aber gleich merken in der nächsten Stunde. Fangen wir gleich an mit den Themen.
Also am Anfang haben wir verschiedene kürzere Meldungen zu den Themen. Nulltarif auf der Höllentalbahn, Impfung gegen Schwangerschaft, Karriere in Stammheim und zu den brennenden Flüchtlingswohnheimen in Lampertheim und Ludwigshafen und zu den bevorstehenden Streiks in der Metallindustrie.
Danach etwas ausführlicher werden wir dann mit dem Thema einer Veranstaltung uns beschäftigen. Dabei geht es um die Opfer von Atomtests in den USA.
Was antisexistisch orientierte Männer sind, und warum die sich morgen Abend in einem Männercafé treffen wollen, werden wir hoffentlich in einem Interview mit einem der Initiatoren wissen.
El Salvador. Am Wochenende trat dort der Waffenstillstand zwischen der Befreiungsbewegung FMLN und der Regierung in Kraft. Ein Bericht zur Lage.
Und zurück nach Freiburg und die Spechpassage. Dort gibt es derzeit wieder die verschärfte Suche nach Perspektiven, wie auch immer sie aussehen mögen. Und gerade dieses Wie scheint derzeit dem ob überhaupt untergeordnet zu sein. Ein Gespräch mit zwei Leuten aus der Geschäftsführungsebene.
Und wenn ihr anrufen wollt, noch weiteres beitragen, könnt ihr das auch tun hier in Freiburg, Freiburger Vorwahl, Landes RDL Studio 31 028.
Jetzt hatten wir eben noch einen sehr freundlichen Anrufer oder Anruferin, ich weiß es nicht, die uns darauf hinweisen wollte, dass das eine Mikrofon nicht funktionierte und daher natürlich ein Teil der Programmhinweise oder der Themenübersicht nicht zu hören war. Ich denke, der Fehler ist jetzt behoben und deswegen fangen wir mal eben an mit dem ersten Beitrag.
Ja, und der war Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr. Im Höllental jedenfalls scheint das nämlich der Fall zu sein. Wer sonntags dem Freiburger Mief nämlich entrinnen will, hat gute Chancen, dies auch ohne Billett zu tun. Die Regiokarte macht's möglich. Seit ihrer Einführung und der des Taktverkehrs Richtung Schwarzwald scheint die Bundesbahn nämlich keineswegs mehr in der Lage zu sein, die Massen der umweltfreundlich Reisenden bewältigen zu können. Auf Sitzplätze zu spekulieren, ist grenzenlose Träumerei. Froh können diejenigen sein, die überhaupt noch einen halbwegs erträglichen Stehplatz ergattert haben. Auch am vergangenen Wochenende wieder war das Chaos perfekt. Obwohl keineswegs ideale Wintersportbedingungen herrschten, das Fahrgastaufkommen also vollkommen normal war, mussten Reisende teilweise drei Züge abwarten, bis sie überhaupt wieder ihre Heimreise antreten konnten. Zuvor war ein Betreten der Wagen trotz Ellenbogengewalt nicht mehr möglich gewesen. In Einzelfällen haben Reisende erstmal den Zug in umgekehrter Richtung bis zur Endstation genommen, um dort die Chance auf ihre Heimreise zu erhöhen, wo der Wagen noch unbesetzt ist. Versagen des Verkehrsmittels Bahn auf der ganzen Linie. Bleibt nur ein Trostpflaster, solange die Zustände derart sind, traut sich wohl kein Schaffner mehr durch die Wagen. Das Lösen von Fahrkarten, so konnten wir erfahren, geschieht freiwillig oder eben auch nicht.
Seit über 20 Jahren wird an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Schwangerschaft gearbeitet. Kürzlich kündigte ein französischer Immunologe an, die Erprobung des Impfstoffes nun direkt an Frauen durchführen zu können. Er hielt eine Zwischentestphase an Menschenaffen nicht mehr für nötig, da das Serum bereits ausreichend an Ratten getestet worden sei. Dieser Impfstoff soll den Organismus der Frauen gegen das Schwangerschaftshormon HCG immunisieren. Durch die Koppelung des Hormons an Tetanus- bzw. Diphtherie-Impfstoffe soll der Körper Abwehrstoffe bilden und damit die Einnistung der befruchteten Eizelle verhindert werden. In dieser Verbindung kann die Impfung theoretisch ohne das Wissen der betroffenen Frauen durchgeführt werden. Mit Informationen über mögliche Risiken und Nebenwirkungen halten sich Wissenschaftler und Betreiber zurück. Sie geben jedoch zu, dass der Impfstoff erst einige Wochen nach der ersten Injektion zu wirken beginnt und somit nicht klar ist, was mit einer in dieser Zeit entstehenden Schwangerschaft passiert. Darüber hinaus ist offensichtlich nicht auszuschließen, dass aus der zeitlich auf etwa ein Jahr begrenzten Unfruchtbarkeit ein Dauerzustand werden kann. Auch bei möglichen Komplikationen ist die Wirkung der Impfung nicht rückgängig zu machen. Das internationale feministische Netzwerk gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, FinRage, formulierte nicht nur aufgrund medizinischer Bedenken ihren Protest. Nach Meinung ihrer Aktivistinnen würden Schwangerschaften von Forschern mit Epidemien gleichgesetzt. auch seinen Schutz vor Missbrauch des Impfstoffes nicht ausreichend gewährleistet.
Karriere in Stammheim. Der Volksmund sagt, die Großen lasse man laufen, die Kleinen sperre man ein. Dass dem tatsächlich so ist, lässt sich leicht nachweisen. Oftmals finden gegen die Kriminellen mit den weißen Kragen zwar Prozesse statt, sie können ihre Geldstrafen allerdings meistens locker aus dem Ärmel schütteln. Befreundete Ärzte bestätigen auch mal Haftunfähigkeit oder ähnliches. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Der ehemalige Boss des Elektronikkonzerns SEL sitzt tatsächlich in Stuttgart-Stammheim. Dort macht er allerdings schon wieder Karriere. Als Sprecher der Gefangenenmitverantwortung darf er nun über Speisezettel, Hofgang und die Kleiderordnung verhandeln. Allerdings wohl nicht mehr lange, denn demnächst läuft sein Revisionsprozess. Wetten, dass er dann bald wieder raus darf? Vielleicht gegen Kaution, und die kann er wohl locker hinblättern. Sind doch seine Delikte Betrug, Untreue und Steuerhinterziehung.
Wie schon letzte Woche kurz berichtet, hat es am Freitag in Hessen mindestens 2 Brände in Flüchtlingswohnheimen gegeben, und zwar in Ludwigshafen und Lambertheim. In der Presse war allerdings nur von Lambertheim die Rede, denn dort kam eine Familie aus Sri Lanka ums Leben, ein weiterer Flüchtling wurde verletzt. Auffällig ist, dass in den Medien sofort jeder Verdacht auf einen rassistischen Anschlag ausgeräumt werden sollte. Es überschreibt zum Beispiel die Badische Zeitung ihren Bericht von heute groß mit »Keine Hinweise auf Brandanschlag«. Und der Sprecher der ermittelnden Polizei, Rauwolf, gibt zwar zu, dass bereits im September vergangenen Jahres Täter aus dem rechtsradikalen Spektrum in der Gemeinde Lambertheim mehrere Wohncontainer, in denen Flüchtlinge untergebracht werden sollten, in Brand gesetzt hätten. Auch seien Ende 1991 Skinheads bei einem Anschlag im benachbarten Bensheim gefasst worden. Aber, so Rauwolf, eine richtige rechtsradikale Szene existiere nur jenseits der Landesgrenze im äußersten Norden Baden-Württembergs. Das Muster ist nur zu bekannt. Erst ist es gar nicht geschehen, dann hat es keiner gesehen und schließlich ist es keiner gewesen. Alles nur Zufall, dass sich Neonazis jenseits der Landesgrenzen umtun, und Zufall auch, dass die Brände ausgerechnet am 30.01. stattfanden. Das ist nämlich der Jahrestag der sogenannten Machtergreifung Hitlers, der am 30.01.1933 legal zum Kanzler ernannt wurde. Und die Polizei hat natürlich keinen Hinweis auf illegale Aktionen. So war es denn wohl auch Zufall, dass einer der Bewohner des Heims in Lambertheim kurz vor Ausbruch des Feuers starken Benzingeruch wahrgenommen hat. Aber natürlich ging damals wie heute alles mit rechten Dingen zu. Bleibt noch nachzutragen, dass sich in Lambertheim am Wochenende mehrere hundert Menschen versammelten, um gegen Ausländerhass und Rassismus zu demonstrieren, denn sie glauben in jedem Fall an einen Brandanschlag.
Im Bereich der Stahlkocher stehen die Zeichen auf Streik. Über 80% der Beschäftigten haben sich vergangene Woche für einen Ausstand ausgesprochen. 75% wären nötig gewesen, um, formal korrekt, einen Streik zu beschließen. Nun geht dieses Votum der Arbeiter und Arbeiterinnen an die große Tarifkommission der IG Metall. Die muss dann erst wieder formell den Vorstand ersuchen, den Streik zu beschließen. So kompliziert ist dies also, wenn in Deutschland gestreikt werden soll. In genau dieser Situation melden sich jetzt allerdings wieder, ungefragt, Politiker zu Wort. Etwa der Arbeitsminister Blüm, der Arbeiten statt Streiken anmahnt. Kann er ja auch ganz locker, denn seine Diäten sind ja erst kürzlich wieder um einen Betrag erhöht worden, der Arbeiter und Arbeiterinnen vor Neid erblassen lässt. Eben dieser Politiker und Arbeitgeberriege ist nun kein Mittel zu peinlich, um gegen Streiks zu agitieren. Sie schlagen doch tatsächlich der Gewerkschaftsspitze vor, sich dem Votum der Basis zu widersetzen und einen Streik zu verhindern. Und dies, obwohl die Gewerkschaftsführung zwar jede Menge plausibler Gründe anführen konnte, warum eine Forderung um die 10% durchaus angebracht ist, mittlerweile aber bereits bis auf wenige Prozentpunkte sich der Angebote der Arbeitgeber angenähert hat. Zur Orientierung, die realen Nettogewinne der Unternehmen lagen 1990 um 118% höher als 1982. In der gleichen Zeit nahmen die Nettolöhne und Gehälter lediglich um 11% zu. Bei einer wirtschaftlichen Entwicklung, die einer Verdopplung der Profite zumindest innerhalb weniger Jahre Platz lässt, sollen 10% mehr Lohn nicht drin sein? Merkwürdig, wobei unsere Zahlen übrigens Unterlagen des Statistischen Bundesamtes entnommen sind. Bleibt noch ein anderer Dauerbrenner der Unternehmerseite, die Konkurrenzfähigkeit. Als Beleg werden beispielsweise mit ca. 44 Mark zu hohe Lohnkosten pro Stunde in der BRD angeführt. Eben die sind in der Tat höher als in vielen anderen Ländern. In Japan liegen sie mit 34 Mark etwa deutlich niedriger. Doch dieser reine Vergleich der Nominallöhne hinkt einfach. Mit in Betracht gezogen muss einfach die Produktivität einer Industriebranche gezogen werden. Und hier liegt die BRD schlichtweg vorn. Beispiel Britannien. Hier wird pro Arbeitsstunde fast die Hälfte weniger produziert als in der BRD. Würden dortige Löhne als Vorbild für hier akzeptiert, hieße dies schlicht und ergreifend, dass sich die Profitrate der Unternehmen verdoppeln würde. Mithin dürfte also die Lohnhöhe, wenn auch sie um einige Prozentpunkte steigen dürfte, wohl kaum die Totenglocke für Deutschlands Kapitalistenklasse darstellen. Trotzdem scheint deren Propaganda Hand in Hand mit ihren Öffentlichkeitsarbeitern bei Funk und Fernsehen recht erfolgreich gewesen zu sein. Mittlerweile ist über die Hälfte der Deutschen laut Umfragen bereit, auf Streiks zu verzichten, lieber dünnerer Brieftasche als mit gewerkschaftlicher Auseinandersetzung zu leben. Insofern also professionelle Arbeit, die von der Arbeitgeberseite geleistet worden ist. Die öffentliche Meinung ist fest im Griff. Und trotzdem gilt als wahrscheinlich, dass Anfang dieser Woche der Streikbeschluss definitiv fällt. Gestritten wird allerdings von Seiten der Gewerkschaften nicht mehr ernsthaft um die 10%-Forderung. Aktuell geht es nur noch um ein paar Zehntel, rund um 6%.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Februar 1992.
Angeblich wollen Jelzin und Bush die Bestände ihrer Atomwaffen weltweit reduzieren. Trotzdem produzieren die USA täglich 4 Atombomben. Seit 14 Jahren insgesamt 62.000 Gefechtsköpfe. Auch in sogenannten Friedenszeiten sterben Menschen an den Folgen atomarer Strahlung. Sie wohnen in Gebieten, in denen Atomwaffen getestet werden, zum Beispiel in Nevada, dem Testgelände von den USA.
Die Aussagen von den überirdischen Tests waren natürlich ganz katastrophal. Das war auch mit dem Grund, warum die dann unter die Erde verlegt wurden. Von der Sowjetunion und von der USA schon 1963, während Frankreich bis 1974 weiter getestet hat, oberirdisch im Pazifik.
Aber auch bei unterirdischen Tests werden die Bombenschächte routinemäßig entlüftet, wobei sehr viel Radioaktivität frei wird.
Dann ist etwa jeder vierte Test im Durchschnitt geht schief, nennt man in Englisch Venting, das heißt, da bricht der ganze Bohrschacht ein und die Erde kriegt Risse und da entweicht auch Radioaktivität. Zudem gibt es ja immer, die neue Forschung zeigt immer klarer, wie gefährlich auch die Niedrigstrahlung ist. Und die ist nach wie vor weit verbreitet um das Testgebiet rum.
1979 gründeten die Bewohner des Testgebiets das Nationale Komitee für Opfer der Radioaktivität. Janet Gordon, Vorsitzende dieser Initiative, selbst wegen der Auswirkung der Radioaktivität an Krebs erkrankt, schildert die Erkrankungen ihrer Familie.
Ich habe 3 Schwestern und 3 Brüder. 2 meiner Schwestern haben ebenfalls Krebs. Judy, 2 Arten. Einer meiner Brüder leidet an Unfruchtbarkeit. Meine Eltern haben beide Hautkrebs. Meine Mutter Krebs der Eierstöcke. Nun sagt mir der Arzt, ich bekäme auf beiden Augen den grauen Star. Es hört sich so an, als sei ich ein besonderer Fall. Wir können jedoch hunderte von Opfern mit einer vergleichbaren Geschichte benennen. Diese können von zahllosen Krebsarten berichten, manchmal mehrere in einer Familie oder in einem Menschen. In einer Familie haben 7 Personen Krebs und es gibt mehr als ein Dutzend Fehlgeburten. Es ist merkwürdig, dass wir vor Beginn der Tests kaum Krebs kannten. Bald danach jedoch waren uns die unterschiedlichsten Krebsarten sehr vertraut.
Trotz Entspannung zwischen Ost und West ist kein Ende der Atomtests in Nevada abzusehen.
Die USA verkauft zwar ihre Politik gerade als große Abrüstung, aber eben bei den Tests sieht man, dass es nicht so ganz ernst gemeint sein kann. Mit den Tests werden einerseits alte Waffen überprüft, aber andererseits, und zwar zum Großteil, werden neue Waffen entwickelt mit den Tests.
Wird das ISAI-Programm wie geplant entwickelt? So werden hunderte Atomtests für dieses Programm auf dem Nevada-Gelände stattfinden. Die Friedenskampagne Ziviler Ungehorsam bis Atomteststopp hat Janet Gordon eingeladen. Sie hält heute Abend einen Vortrag in Freiburg in der Stadtbibliothek über die Folgen der Atomtests in Nevada. Dazu begleitend ist die Ausstellung in der Stadtbibliothek in Freiburg.
Strukturellen Krieg.
Wer kennt sie nicht, diese Männerbünde? Immer dann, wenn Männer unter sich sind, funktioniert ein eigentümliches Regelwerk. In Chefetagen, Sportclubs und Politgremien sorgen Männer dafür, wer wie viel Macht hat, wer drin ist und wer draußen bleiben muss. Und vor allem, dass diese Macht der Männer ungebrochen bleibt. Und dennoch, ihre Kungeleien hängen Männern nicht an die große Glocke. Rein zufällig, scheinbar durch äußere Gegebenheiten, sind Männer unter sich. Ihre Regeln sind ungeschrieben und bleiben unhinterfragt. Umso seltsamer wirken dann ausgewiesene Männerbünde, wie etwa die Studentenverbindungen. Eine exotische Variante davon schienen die in den 70er Jahren aufkommenden Männergruppen zu sein. Womöglich gibt's hiervon dieser Tage eine Neuauflage. Morgen, Dienstag um 19 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße. Das erste Freiburger Männercafé. Wie so etwas aussehen kann, was laufen soll, hierzu aus der Reihe der Planenden Christoph.
Denkt natürlich von den Männern ab, die sich dort treffen. Wenn die Männer eine Konsumhaltung mitbringen, dorthin gehen und erwarten, dass was läuft oder dass sie da schon jemanden treffen, der irgendwie interessant ist oder genug zu erzählen hat, dann wird daraus nichts. Also die Männer müssen hingehen und Kommunikation oder eben auch Aktion dann später selber machen.
Also ihr bringt kein Programm mit, in dem Sinn, dass da dann irgendwie schon was für den Abend sozusagen geboten ist?
Für den Abend ist soweit nichts geboten. Die Struktur allerdings sieht schon so aus, dass sich dann Gruppen bilden sollen und teilweise auch schon Gruppen angeleiert wurden, die dann letztlich ihre Arbeit oder ihre Ideen, ihre Diskussionen wieder in das Männercafé reinbringen und somit wird dann irgendwie was geboten. Nur ist das jetzt noch nicht fest, es gibt keine feste Betreibergruppe, die sagt, hier, wir machen diesen Abend dieses Thema und nächsten Abend jenes Thema.
Aber ihr seid ja schon so eine Gruppe von wohl 3-4 Leuten, 3-4 Männern eben. Habt ihr denn irgendwie was Bestimmtes schon so für euch so in den Mittelpunkt gestellt von dieser Arbeit?
Das muss ich jetzt korrigieren. Die Gruppe, die sich getroffen hat bisher auf 2 Vorbereitungstreffen, die auch schon unter diesen Männer-Café-Bedingungen dann liefen. Die Gruppe ist ungefähr 30 Männer groß. Das heißt, da wurden aber schon auch ein paar Ideen laut, aber die Ideen wurden bisher unterm Tisch gehalten. Es gibt also Ideen von eher theoretischer Arbeit, Textarbeit, von der Idee meinetwegen eine Fete zu machen, eine Männerfete, über die Bildung oder das Bedürfnis nach einer Männergruppe. Also ganz verschiedene Ideen, die zwar jetzt schon da sind, aber es braucht halt noch Männer, die auch Lust darauf haben.
Nur ist ja die Rolle des Manns jetzt mal so gesagt in dieser Gesellschaft eben eine dominante. Da kannst du ja angehen gegen so eine Situation, sagen wir auf einer politischen Ebene. Du kannst Öffentlichkeitsarbeit machen, du kannst Aktionen machen und du kannst eher so über diese, naja, sag mal, Selbsterfahrungs-, eigene Rolle, Reflexionsgeschichte dran gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da ja bestimmte Ideen habt, wohin sowas gehen soll.
Das Männercafé als Institution, als Struktur, ist eigentlich gar nicht darauf angelegt, jetzt in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das Männercafé soll ein Forum sein, von dem aus dann meinetwegen Arbeitsgruppen oder Gruppen insgesamt gebildet werden, die dann sich nochmal treffen, separat treffen und dort eigentlich arbeiten. Die Arbeit soll also in engeren Zirkeln stattfinden, die dann eben auch verlässlich sind, während so ein Forum, so ein öffentliches Ding wie dieses Männercafé, wo halt jeder Mann hinkommen soll, darf, kann, das bietet natürlich keine Verlässlichkeit für eine durchgehende Arbeit. Von daher ist das erstmal nur so ein Ding, wo man sich trifft. Und dann nach so einer kleinen Einführungsrunde, also Kaffee trinken, quatschen, wird die Runde aufgemacht. Das heißt, dass die Männer sich dann in so einer Runde gegenüber sitzen und meinetwegen so ein Thema dann bestimmen und eben auch diskutieren.
Jetzt diese Woche, Dienstag, 4. Februar um 7 abends ist das erste Treffen. Wie wird es denn in Zukunft aussehen? Ist es eine regelmäßige Einrichtung?
Das wird wohl regelmäßig sein. Wir überlegen uns das gerade so in einem Turnus von 4 oder 3, je nachdem, oder vielleicht sogar 2 zu machen, je nachdem, wie gut besucht das ist und wie viel Lust die Männer haben.
Jeweils in der Fabrik in Freiburg in der Habsburger Straße. Und ich denke, wir sagen es dann in Zukunft einfach auch weiterhin durch, wenn die Treffen stattfinden, wenn das Café geöffnet hat. Dir, Christoph, erstmal herzlichen Dank.
Ja, und weil wir jetzt tatsächlich mal etwas zu viel Zeit haben, das heißt also zu viel kann man nicht direkt sagen, spielen wir jetzt einmal ein Lied aus. Das Lied ist von Slime und heißt Großer Bruder und ist sozusagen vorschauend auf den nächsten Beitrag, den wir danach dann haben werden. Jetzt Slime, Großer Bruder. Was war denn auf den Adler?
klar!
Es steht derzeit in allen Zeitungen. Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist der offizielle Waffenstillstand zwischen der Befreiungsfront Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional oder kurz FMLN und der rechtskonservativen Regierung unter Cristiani in Kraft. Das bedeutet für die Befreiungsbewegung FMLN, dass sie jetzt von der Illegalität in die Legalität übergewechselt ist. Um die Bedeutung des Waffenstillstands anschaulich zu machen, mal kurz zum geschichtlichen Ablauf des Konflikts in El Salvador. Seit 12 Jahren hat in El Salvador Bürgerkrieg geherrscht. Ursache war die katastrophale soziale und wirtschaftliche Lage des größten Teils der Bevölkerung, die unter den Repressionen der rechtsextremen Regierung zu leiden hatte. Als schließlich 1980 der Befreiungstheologe Romero von rechten Todesschwadronen ermordet wurde, war das der Anlass, dass sich die Befreiungsfront FMLN zusammengeschlossen hat und die Gesellschaft, die von Militärs und reichen Großgrundbesitzern beherrscht wurde, zu verändern. Im Bürgerkrieg, der daraufhin ausbrach, wurde das Militär mit 1 Million Dollar Militärhilfe pro Tag von den USA unterstützt. Dies ermöglichte den Militärs von El Salvador, ihre Soldatenzahl von 15.000 auf 55.000 Mann zu verstärken. Im Gegensatz dazu hatte die FMLN nur 15.000 Kämpfer. Dennoch gelang es ihnen, der Repression standzuhalten und, mehr noch, die Regierung unter Druck zu setzen. Jetzt, nach 12 Jahren Krieg, der schätzungsweise 80.000 Todesopfer gefordert hat, 500.000 Menschen gezwungen hat, aus ihrem Land zu fliehen, hat es die FMLN geschafft, an der Regierung beteiligt zu werden. Der mit diesem Erfolg verbundene Waffenstillstand wurde von der Bevölkerung mit stürmischen Freudenfesten auch gefeiert. Doch damit sind die Probleme für El Salvador noch lange nicht gelöst. Vielmehr wird der bisher bewaffnete Konflikt jetzt auf ziviler Ebene weitergeführt werden. Jetzt geht es vor allem um die Frage, inwieweit FMLN seine politischen Ziele auch per Verfassung in die Realität umsetzen kann. Änderungen der Verfassung sind vor allem auf den Gebieten der Menschenrechte, des Wahl- und Rechtssystems vonnöten. Zudem hat sich FMLN die Aufgabe gestellt, die Armee ab sofort unter zivilen Oberbefehl zu stellen und ihr nur noch die Aufgabe der Landesverteidigung zuzuteilen. Für die innere Sicherheit soll ab sofort eine nationale Zivilpolizei sorgen. Zudem sollen die paramilitärischen Todesschwadronen aufgelöst werden. Fraglich bleibt jedoch weiterhin, ob es der FMLN gelingt, eine ihrer zentralen Forderungen durchzusetzen, nämlich die Enteignung von der Großgrundbesitzer. Nach ihren Vorstellungen soll es in Zukunft keinen Grundbesitz über 245 Hektar mehr geben. Es bleibt noch abzuwarten, wie sich das Militär gegenüber der neuen Regierung verhalten wird. Noch kurz vor Abschluss des Waffenstillstandes wurde von Seiten hoher rechtsextremer Militärs Druck auf die Regierung ausgeübt. Zur Frage der Rolle des Militärs habe ich ein Interview mit Mael Guzman, dem politischen Vertreter der FMLN in Deutschland, geführt.
Die Worte. Über die jeder Offizier, was dieser Offizier gemacht hat, Oberstleutnant, Unterstleutnant und so weiter in die F3-Kräfte. Und dann bis Ende 93, so wurde die ganze Streitkräfte die Säuberung reduzieren. Und viele Leute das weg von den F3-Kräften.
Glaubst du wirklich, dass die Säuberung der jetzigen Armee wirklich mit den Traditionen des Militarismus aufräumen kann? Dass ganz neue Denkstrukturen entstehen können nach diesen Erfahrungen im Militär?
Ja, ich denke, das ist alles möglich, weil wissen Sie, der Zentralpunkt für eine Veränderung in einer Struktur wie die Militarisierung in El Salvador ist, ist das die Veränderung in die Justizministerium.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Februar 1992.
Jetzt haben wir irgendwie eine kleine Panne. Da ist anscheinend mit der Kassette was schiefgelaufen. Um das jetzt zu klären, spielen wir mal etwas Musik. Also ich meine, wir wissen immer noch nicht genau, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ist uns irgendwie ein Großteil des Interviews verloren gegangen. Wir haben jetzt aber beschlossen, das nicht nochmal zu senden, weil die Qualität wohl doch so schlecht ist, dass es eh sehr schwer zu hören ist. Und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen kurz weiter mit Musik und spielen dann den nächsten Beitrag ein.
Von der Alternativbewegung in Freiburg ist ein Mythos geblieben und einige Alternativprojekte. Sorgenfrei können diese allerdings nicht in die Zukunft schauen. Dem Greta-Gelände droht der Abriss der Gießereihalle und dass die Hälfte des Geländes von der Stadt an Privatinvestoren verscherbelt wird. Auch in der Spechtpassage gibt es Trouble. Wir haben ein Interview mit Michael Berger und Heinz vom Buchladen Jos Fritz geführt. Letzten Mittwoch gab es ein Treffen in der Spechtpassage, in der sich die ansässigen Mieterinnen und Mieter sowie die Betriebe zu den Plänen äußern sollten, den abbruchreifen Torbau zur Schneeblinstraße als höheren Neubau wiederherzustellen und ein Stockwerk darin zu verkaufen. Während in dieser Frage noch keine konkrete Entscheidung gefallen ist, wollen die Projektvertreter noch andere Pläne umsetzen. Sie bezeichnen die finanzielle Lage des Projekts als prekär und meinen, die Mietenden in der Spechtpassage seien unerreicht günstig. Von außen betrachtet oder aus der Sicht von Mietern und Mieterinnen sehen die Pläne eher vor, das Projekt noch nach reinen Marktgesichtspunkten umzuformen. Ein Punkt der Planung der Spechtler und Spechtlerinnen sieht vor, dass die Betriebe der Passage zu Miteigentümern werden sollen. Das Manuskript habe ich nicht selber geschrieben. Warum sowas? war unsere erste Frage. Hierzu jetzt im Folgenden also unser Gespräch, eingangs zur Frage der ökonomischen Situation des Projekts Specht.
Ja, wir sind insofern prekär, als wir ein bisschen auf Gnaden der Berliner Stiftung leben. Wir schulden der Berliner Stiftung 900.000 Mark, die sie großzügigsterweise mit 6,5% nur verzinsen, 1,5% Tilgung. Sie dürfte laut Vertrag nach Anhebung dieser Zinsen bis zu 9% nehmen. Das wäre das Ende der Specht-Passage. Und dem möchte ich vorbeugen. Das heißt, es ist eine vorausschauende Maßnahme. Wir sind nicht am Ende, aber jede weitere Zinserhöhung, sei es jetzt von der Ökobank, von denen die anderen 250.000 kommen, oder höhere Zurückzahlungsforderungen von Privatdarlehen, 250.000 Mark, würden uns in äußerste Bedrängnis bringen. Und deswegen müssen wir einfach vorausblickend etwas machen, das eine wirkliche Zwangssituation für uns verhindert wird.
Ist es eine grundsätzliche Strategie? Ich hatte kürzlich hier im Ausbruch hier in Freiburg gelesen, dass ihr insgesamt vorhabt, die Firmen, die und jetzt also die alternativen Betriebe, die in der Spechtpassage beheimatet sind, die als Eigentümer, als Miteigentümer zu gewinnen. Ist das eine grundsätzliche Strategie, die ihr jetzt fahren wollt?
Ich würde sagen, das mit der Beteiligung der Betriebe in Form von Teileigentümern, das war eine Überlegung oder das ist eine Überlegung, die im Moment umgeht. Halt auch eine Überlegung in dem Sinne, wie man dieses viel beklagte Ungleichgewicht zwischen Projektleitung, sage ich jetzt einfach mal, und mehr oder weniger freiwillig an projektbeteiligten Betrieben, wie man das vielleicht auf die Zukunft hin aufheben könnte oder wie man auch ein Stück weit Verantwortlichkeiten etwas mehr streuen könnte, als im Moment sind. Aber ein Beschluss in der Richtung liegt bisher auch nicht vor.
Aber ihr habt ja in dieser Einladung zu eurer internen Versammlung habt ihr geschrieben, also um das nochmal zu zitieren, das bisher von anderen Leuten aufgebrachte Eigenkapital muss von Betrieben und Personen aus der Passage abgelöst werden. Die Betriebe sollen mittelfristig nicht nur Mieter, sondern Eigentümer sein. Das war der erste Punkt. Und als vierten Punkt, wer ein solches Konzept nicht mittragen will, soll sich einen anderen Betriebs- oder Wohnplatz suchen. Das klingt ja so, als wenn die Leute, die das Kapital nicht aufbringen wollen oder können, rausgeschmissen werden.
Das sind zwei Fragen. Die erste ist, Fakt ist, dass augenblicklich die 40 Eigentümer, es 40 Eigentümer gibt, in einer Kommanditgesellschaft zusammengeschlossen und dass laufend sie kommen und sagen, entweder wir wollen den Ertrag, den wir auch sonst im Oberhausener Platzer in der Kapitalanlage bekommen wollen, sprich eine Rendite von 6-9%, was wir nicht können, oder wir wollen unser Geld zurück. Das heißt, es besteht eine Notwendigkeit des Eigenkapitalaustausches. Da haben wir gar keine Wahl. Wir haben Rückforderungen von Eigenkapital augenblicklich in Höhe von 60.000 Mark, mit denen die ich nur hinschiebe und sage, wir können nicht. Wollt ihr uns kaputt machen? Nee, das wollen wir nicht, wir warten. Gut. Aber das Problem steht auf der Tagesordnung. Wer soll Eigentümer werden? Ich weiß niemand anders als die Betriebe, für die diese Passage gemacht worden ist. Und ich denke, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie erwirtschaften solche Eigenkapitalmöglichkeiten selber, und ich sehe bei einigen, dass das geht, oder sie versuchen nun aus ihrem Umkreis Sponsoren zu bekommen, die wiederum bisherige Eigenkapitaleinleger ablösen. Aber dass die Betriebe, und davon gibt es auch welche, einfach sagen, ja, wir sind hier Mieter und alle wirtschaftlichen Probleme sind eure Sache, das geht nicht.
Die Betriebe, bei denen in Freiburg in, sagen wir mal, einer Größenordnung, wie das bei euch der Fall ist, bei denen das halbwegs funktioniert, also zum Beispiel jetzt mal Gretas oder die Fabrik in der Habsburger Straße, die haben aber dann auch eine ganz andere Entscheidungsstruktur. Das ist im Grunde jeweils eine genossenschaftliche Struktur, wo dann eben auch die Entscheidungsgewalt von all denen, die jetzt, ich nenne es mal, ich weiß nicht, ob es korrekt ist, Anteile halten, da von denen dann auch die Entscheidungen ausgehen. Das ist ja bei euch ganz und gar nicht der Fall. Ist denn vielleicht nicht an der Stelle auch, was jetzt den Projektkonsens oder Entscheidungsmechanismen angeht, ist denn vielleicht an der Stelle nicht anzusetzen?
Habe ich kein Problem mit. Wer Einleger wird, entscheidet mit. Das heißt aber, wer nur Mieter ist, entscheidet nicht mit. Das ist ganz klar.
Ja gut, aber das würde doch so eine Ungleichheit nur noch mehr zementieren. Also es ist doch wohl kaum damit zu rechnen, dass die Leute, die da wohnen, dann Wohnungseigentümer und Eigentümerinnen werden. Und erwünscht wäre das ja wohl erst recht nicht, dass hier in der Stadt noch mehr Eigentum geschaffen wird und jetzt auch noch bei Alternativen.
Bei uns kann man einfach sagen, dass die schlimmste Phase, die wir hatten bisher, dass das diese relativ anarchische Selbstverwaltung war. Meinetwegen, jemand zieht neu in eine Wohnung ein oder steigt neu in einen Betrieb ein. und darf vom ersten Tag an mitreden. Wir hatten schreckliche Phasen darüber, wir hatten absolut kontrakonstruktive Phasen. Ja. Ich kann nur sagen, ich würde nie mehr ein Ding aufmachen, wo Leute einfach das Mitreden zugesagt ist auf alle Punkte, auf ganz entscheidende Punkte, wo aber immer dann, wenn die Frage ist, wer denn nun so eine Verantwortung gemeinsam trägt, jeder oder jede sagt, ich ziehe mich zurück, denn dafür ist ja dann wieder in unserem Fall eben die Projektleitung da. Und so, das Spiel lief derartig ausgefuchst durch. Ich mag da keine Details erzählen, aber ich kann nur sagen, Basisdemokratie bei Specht nach dem Alten, jeder, der mal ein bisschen will, soll auch mitreden. Nein, danke.
Jetzt ist ja so, dass politische Arbeit oftmals eben nicht nur nach innen geht, davon haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, sondern irgendwo ja auch in Kontakt mit der Außenwelt, und die ist ja gerade im Sanierungsviertel im Grün nicht allzu doll, eben diesem ganzen Stadtentwicklungskonzept mit KTS mittendrin, mit dem in irgendeiner Weise korrespondiert. Inwieweit habt ihr denn noch so ein Konzept, politisch nach außen zu gehen?
Das ist eine schwierige Frage, also schwierig insofern, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir waren bisher hauptsächlich mit der Verwaltung unserer inneren Schwierigkeiten und unserer Finanzschwierigkeiten beschäftigt und gehen jetzt dazu über, massiv nach außen zu gehen. Ja? Also gut, ich kann sagen, wir haben jetzt wenigstens mal mit Einspruch eingelegt gegen den Abriss von Hotel Turenne, das heißt, wir wissen auch, dass nebendran die KTS in Planung ist, ja. Wir sitzen aber natürlich auch seit es uns gibt, und das habe ich immer wieder selbstkritisch angemerkt, wir sitzen seit es uns gibt im Sanierungsgebiet, also wo die Sanierung jetzt langsam ausläuft, und haben es tatsächlich, finde ich, nie geschafft, uns jetzt über die Interessen des eigenen Projekts raus da politisch hören zu lassen.
Trotzdem nochmal das mit dem nach außen gehen. Hat es für euch Priorität im Moment, so eine politische Arbeit im, sagen wir mal, übergeordneten, im öffentlichkeitswirksamen Rahmen?
Nö, das würde ich so nicht sagen. Ich denke, das können wir uns auch in nächster Zeit so nicht leisten. Also was wir versuchen, was auch wieder heftig kritisiert im Vorfeld und andererseits heftig belächelt wird, das sind halt diese Geschichten, die unter dem Oberbegriff Passagenwerk in Richtung Aufbau von so einer Bildungseinrichtung laufen. Ne? Das ist aber nun ja auch keine direkte Politik und ist in der Tat, wie Kritiker schon wieder bemerkt hatten, auch mit sowas verbunden wie zum Beispiel Gelder für Leute, die dort Kurse halten, zu bezahlen, damit wieder irgendwelche Mieten mitzudecken und so weiter. Ja. Ist also jetzt auch kein direkt politisches Engagement und eben schon gar kein Engagement, was sich jetzt direkt auf so eine Politik im Viertel bezieht. Ja.
Also ich wollte mal die Frage nach dem Sinn aufgreifen. Warum macht ihr das überhaupt? Ihr wirkt wenig nach außen oder werdet es auch wenig machen können? Also meinetwegen im Viertel jetzt, was wir vorhin angesprochen haben, es gibt keine interne Demokratie im Moment. Warum macht ihr das? Ist das eine Selbstquälerei oder welchen Sinn gibt ihr?
Nee, das ist doch ganz einfach. Also ich meine, ich spreche jetzt eher für Buchladen als für das gesamte Projekt. Wir wollen einfach da bleiben, ja. Und für uns gibt es schlicht keine andere Möglichkeit. Also ich bin doch nicht so blauäugig, dass ich mich ausgerechnet in dem äußerst kapitalinteressanten Gebiet, also von der steigenden Verwertung her, dass ich mich da sowas ausliefere, wie dass ich sagen würde, okay, wir geben jetzt auf und gucken mal, wer uns kauft, ja. Ob uns Herr Vonald kauft oder... Für uns ist es, und das, da verstehe ich tatsächlich zum Teil die, ich sage jetzt mal einfach Mitmieterinnen, egal ob Gewerbe oder ob Wohnen, verstehe ich zum Teil in ihrer Ignoranz nicht. Für uns vom Laden ist es einfach die einzige Möglichkeit, in dem Viertel tatsächlich zu bleiben, ja, jetzt mal scheißegal, wie unsere innere Ökonomie aussieht, einfach mal, um die Chance zu haben, weiterzumachen, ja. Und wir haben schon vor dem Spechtkauf, haben wir bei Jos Fritz ganz klar die Entscheidung getroffen, dass wir auch langfristig nicht in die Innenstadt wollen, dass wir im Viertel bleiben wollen. Und zu der Frage warum muss es denn unbedingt sein, wenn doch da gar nichts nach außen dringt, muss ich halt sagen, mir reicht es zum Teil auch einfach, was zu tun, damit... eine Bereitstellung für eine bestimmte Infrastruktur, nenne ich es mal, einfach in dieser Spechtbanane halt weiterhin vorhanden bleibt. Auch dann, wenn meinetwegen der eine oder andere Raum zu Hochpreisen an ein Anwaltsbüro oder Ähnliches vermietet wird. Also da mache ich mir keine Reinheitsgedanken mehr. Ja.
Soweit also unser Gespräch mit Michael Berger als quasi Geschäftsführer der Spechtpassage hier in der Freiburger Wilhelmstraße sowie Heinz vom Buchladen Jos Fritz. Ihr merkt's, wir sind mit der Zeit relativ früh dran. Wir haben all unsere Beiträge für den heutigen Montag bereits gespielt. Wenn ihr wollt, könnt ihr anrufen, vielleicht zum einen oder anderen Beitrag nochmal eine Kritik oder irgendwas anmerken, wenn ihr Lust habt. Übrigens gibt's, falls ihr das nicht tun wollt, womöglich, das plant zumindest das Mittwochsteam, auch nochmal eine Darstellung zum Thema Spechtpassage aus Sicht der Mieterin. Ob das klappt, ist noch nicht ganz sicher, aber vielleicht. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch selber nochmal anrufen. Telefon hier im Freiburger Studio immer noch 31 028.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Februar 1992.
Jetzt hat es gerade eben tatsächlich nochmal einen Anruf gegeben, und zwar eine kleine Kritik an dem, wie ich mich wohl undeutlich ausgedrückt habe. Also es ist wohl der Eindruck entstanden, ich hätte da zu starke Parallelen zwischen dem Projekt auf dem Kreta-Gelände hier, immer noch im Stadtteil im Grünen, hier mitten in Freiburg, und der Spechtpassage gezogen. Und wenn der Eindruck also wirklich entstanden ist, möchte ich es nochmal korrekt versuchen darzustellen. Also auf dem Kreta-Gelände hier ist es eben so, dass nicht diejenigen, die, wie man dann salopp sagt, Kohle ins Projekt gesteckt haben, die vielleicht Kredite drin haben oder sonst irgendwie beteiligt sind finanziell, dass diejenigen über ihre finanzielle Beteiligung eben Mitsprache haben, sondern dass diejenigen, die hier auf dem Gelände wohnen oder arbeiten, egal ob sie eben dann Mieter, Mieterinnen sind, privat hier wohnen oder ob jetzt ein Laden wie zum Beispiel das Radio oder die ehemalige Stadtzeitung hier auf dem Gelände. Also hier sind praktisch die Stimmen so verteilt, dass diejenigen, die auf dem Gelände eben sind, in irgendeiner Weise auch Entscheidungsgewalt haben. Und auf dem Specht, in der Spechtpassage ist es eben so, dass diejenigen, die die Kohle drin haben und nicht diejenigen, die auf dem Gelände arbeiten, ja, dann auch eben die Würfel fallen lassen, die Entscheidungen fällen. Falls es also anders rübergekommen ist, das war dann also irgendwie vielleicht ein bisschen schlampig gefragt vorhin bei dem Gespräch, aber ja, so ist nun eben der Sachverhalt dann wohl richtig.
Ja, jetzt fast schon zum Schluss, obwohl wir eigentlich eben noch Zeit haben. Zwei Veranstaltungshinweise haben wir heute nur. Der eine betrifft die Frauenvolksküche, die ja jeden ersten Montag im Monat ist, ein Termin, den eine Frau sich merken kann. Die ist heute, wie sonst auch meistens, um 20 Uhr im Strandcafé hier auf dem Greta-Gelände, Adlerstraße 12. Das Thema wird heute sein der Weltwirtschaftsgipfel und zu essen gibt es Schupfnudelinnen. Ja, der zweite Veranstaltungshinweis, da wirft Andreas was gegen die Scheibe, wegen der Schupfnudeln wahrscheinlich, aber nicht. Egal, also der zweite Veranstaltungshinweis auch heute Abend um 20 Uhr, wie vorhin in dem Beitrag angekündigt, wird es einen Vortrag von Janet Gordon über die Folgen der Atomtests in Nevada geben und dieser Vortrag wird stattfinden in der Stadtbibliothek am Münsterplatz.
Dann gibt es noch einen Veranstaltungshinweis, der noch eine Weile auf sich warten lässt, nämlich am kommenden Wochenende. Jetzt hoffe ich, bei diesem fremdgeschriebenen Manuskript verlese ich mich seltener. Am Wochenende, heißt hier, wird das zweijährige Bestehen des Südbadischen Frühlings gefeiert. Der Südbadische Frühling ist ein Zusammenschluss von autonomen Jugend- und Kulturzentren in der Region, mittlerweile allerdings auch landesweit. Zum Auftakt gibt es hierzu am Freitag, dem 7. Februar ein Konzert im Autonomen Jugendzentrum in Kirchzarten. Es spielen vier Gruppen, die alle Punk oder Punk-verwandte Musikrichtungen vertreten. Das sind Aldis Rache aus Waldkirch, die Schwarzen Kobolde aus Freiburg, The Purge aus Baden-Baden und Yalama könnte es heißen, auch aus Freiburg. Der Eintritt kostet je nach Ausgaben zwischen 3 und 5 Mark. Am Samstag ist dann im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch ein Fest, das mit einer Volksküche beginnt um 20 Uhr. Also Freitag, 7.2. Konzert im Autonomen Jugendzentrum Kirchzarten und Samstag, 8.2. Fest im Autonomen Jugendzentrum Waldkirch.
Ja, und jetzt noch etwas ganz Erstaunliches, nämlich die Infovorschau für morgen. Die wissen nämlich tatsächlich schon heute, was sie morgen machen wollen. Und wahrscheinlich werden die mit ihrer Zeit nicht so hinkommen wie wir.
Soweit das Info von heute. Morgen gibt's auch wieder eins. Morgen Abend um 6 wird es ein anderes Team eben sein. Was habt ihr denn vor? Fragen wir doch mal zum Beispiel Internationales.
International haben wir nur ein Thema, zumindest so wie es heute Abend aussieht. Morgen kann sich das noch ändern. Die Friedensverhandlungen jetzt derzeit in Moskau, die vierte Runde in der Frage Israel, Palästina oder arabische Staaten überhaupt. Wir versuchen hier in Freiburg eine Israel-Expertin, die sich der israelischen Friedensbewegung nahe sieht, zu befragen, ob denn durch diese Verhandlungen jetzt nicht auch in Israel die Positionen relativ extremer werden, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich die Opposition in Israel, also die israelische Opposition, nicht unbedingt die palästinensische, die jüdische Opposition dort, nicht auch eine stärkere Position bekommt teilweise.
Wir hatten heute sehr viel Augenmerk auf Freiburg gerichtet. Ist das bei euch morgen vielleicht zumindest teilweise auch so?
Ja, da gibt es so ein Übergangsfeld, nämlich aus Freiburg raus ins internationale rein sollen Leute in den Libanon abgeschoben werden. Dazu gibt es morgen eine Pressekonferenz hier, das wird ein Thema, seine Pressekonferenz vom Südbadischen Aktionsbündnis, aber von Flüchtlingen zusammengestaltet, das wird ein Thema sein. Rein lokal kann man so gar nicht richtig sagen, was auf jeden Fall noch auch auf dem Programm stehen wird, was ja lokal hier betrifft, sind morgen wahrscheinlich Streiks bei der Banken bezüglich Verhandlungen der deutschen Angestelltengewerkschaft.
Dann hat das Dienstagsteam doch immer wieder brillante Theorie, Exkurse, sowas morgen auch?
Kann man so nicht sagen. Es gibt zwar einen Vortrag, was wir auch öfters gemacht haben, heute Abend bereits, habt ihr, glaube ich, vorhin auch angekündigt, nämlich von der Janet Gordon zu diesen Atomtests. Wir werden ein Interview mit ihr reinkriegen. Sie ist ja keine Theoretikerin, sondern ganz als direkt Betroffene, ganz ausgesprochene Praktikerin des Atomtests. Und auf der anderen Seite ein Praktiker auch in Sachen Kapitalismus ist der gute Herr Flick, der 65 Jahre alt heuer wird. Gucken, dass wir zu ihm vielleicht tatsächlich jemand, der sich mit seinem Leben ein bisschen besser auskennt und wie er das wurde, was er ist, dass das noch reinkommt. Vielleicht fällt es ja in diese Sparte.
Gut, also dann lassen wir es mal so stehen. Morgen Abend ab 6. Ja, soweit dann also wirklich das Info. Herr Rudi von der Emdinger Sendung steht schon hier im Studio. Und damit wären wir schon bei unserem letzten Akt vom heutigen Info, nämlich noch einen kurzen Ausblick aufs Programm. Das ist wirklich kurz heute, weil niemand was konkret angekündigt hat. Es gibt jetzt also gleich die Sendung aus Emding. Dann in der Stunde um 8 Uhr die Öko-Redaktion hier im Studio. Radio Dreieckland werktags ab 9 jeweils mit Musikprogramm. Die ersten 5 Viertelstunden mit Reggae, wie jeden Montag. Dann 21:15 die afrikanische Musik bis um 11:30. Von 11:30 bis um 1, bis zum Sendeschluss, dann jede Menge Blues und Soul. Und in diesem Sinne war es dann schon. Und wir sagen tschüss, bis morgen wieder.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Oye mamá, que pica la picadura, quita la oscuridad, junto a los Échale bygone al bye bye bone. Échale bygone.
Solo de mosquito.